Radio Blau. Aktuell mit Christian Schulze.
Hello. Welcome to Radio Blau. Today, I'm Noor. I will be with you in Aktuell. And since it's Pride Week, I decided to talk about movies about the queer and the LGBT community. So let's start with some music first, and then we can move to our topic. So we will back to our topic. So first of all, sometimes we think what makes a movie unforgettable, maybe sometimes it's the way a glance lingers too long or a hand hesitates in touch to touch. So a secret whispered in the dark. So queer cinema is not just about romance. It's longing, survival, joy, and the fight to be seen. Today we will take a journey through some powerful queer films, stories that don't just entertain but transform. First of all, we will start with movies about love, identity and discovery. So we will start with Moonlight, a film in three parts, like a poem in motion. We follow Chiron, a black boy grown up in Miami, as he navigates a world that tells him to hide who he is. There is a scene, quite gentle, on a beach where two boys share a moment of tenderness. No grand gestures, just vulnerability. Moonlight won the Oscar for Best Picture, and it made history not just for who it portrayed, but how. Now, fast forward to Italy, to the warm golden case of Call Me By Your Name. It's 1983. Elio, a precocious teenager, meets Oliver, his father's summer research assistant. Their romance is brief, intense, and bathed in beaches, sunlight, and unsaid words. It's a film about first love and the ache it leaves behind. So those two movies about love, identity, and discovery. Now, if you want to watch something about breaking boundaries, okay, we will lead you to these choices, because not all queer stories are romantic. Some are revolutionary ones, so that's why we call them breaking boundaries movies. We will start with Take the Handmaiden, a Korean psychological thriller. At first, it seems like a con game, a rich heiress, a cunning thief. But what unfolds is a twisty erotic feminist revenge tale, and at its heart, a deep connection between two women rewriting their fates. Or, portray of a lady of on fire. This is another option about breaking boundaries. Set in the 18th century France, a painter falls in love with the woman she's secretly painting. There is almost no music, just silence. Breathe fire. It's just about love. It's just about seeing truly, seeing someone. And then there is Tangerine, a gritty, hilarious, and heartfelt indie film. Shot entirely on an iPhone, which is something really strange, yeah. It follows two trans sex workers on a Christmas Eve in Las Vegas. It's loud, it's real, and it's an apologetical alive. So I think these choices are very strong. So let's move to the third choice. Representation that speaks about representation and revolution. Why does this story matter? Actually, this is something we think about it. Because for too long, queer characters were sidelined villains, jokes, or tragedies. But queer cinema reclaims space. It says, we are here, we feel deeply, we deserve joy. Take Happy Together, a Wong Kar-wai classic from Hong Kong, poetic and melancholic. Or Baria, a raw coming-of-age story about a black lesbian teen discovering her voice. Or The Watermelon Woman, the first feature film directed by a black lesbian, and still groundbreaking today. These films open doors, they start conversation, they change lives. Now, if you are looking for more movies about queer, add this to your watch list. Blue is the warmest color. Raw, romantic, and controversial. Brokeback Mountain, longing in wide open spaces. And the third choice is The Miseducation of Cameron Post, queer teens fighting conversation therapy. And the last choice of this category, Hedwig and the Angry Inch, glam rock, gender and healing. Because queer cinema is not a genre, it's a perspective. And when we watch, really watch, we don't just see others, we start to understand ourselves. And to share my opinion with you, watching movies about the queer community, it's really helped me to understand the struggles they are facing in everyday life. And that's why I think all of us should support them. And since it's Pride Week, we should celebrate it here in Germany. So before moving to our next topic, we can take a break with music also. Winter's night, I saw just a burning light in the snow. Keep me warm, shelter me from the storm. On this night, I swear. I'm never wanna leave. next topic, since the situation in the Middle East is very, very dramatic now, and since I'm someone who came from that place, we will listen to an interview speaking about actually stop trading weapons under the slogan "Attack is not defense." The action outcry "Stop the Arms Trade" campaign, a coalition of numerous peace movement initiates in light of the war between Israel and Iran, is calling for a halt to arms exports into Israel. The war began with airstrikes by Israel, which declared its intention to prevent Iran from building nuclear weapons. We spoke with Susanna Weipert of Pax Christi, coordinating of the campaign Action Outcry Stop the Arms Trade. So let's listen to this interview.
Angriff ist keine Verteidigung. Stellt ihr das Selbstverteidigungsrecht Israels in Frage?
Nein, wir stellen nur in Frage, dass der Angriff Israels als Selbstverteidigung gelabelt wird. Also das, genau. Das ist unser Problem. Also in unserer Wahrnehmung, und das, damit sind wir wahrlich nicht allein, ist dieser Angriff kein Akt der Selbstverteidigung und auch kein präventiver Akt der Selbstverteidigung.
Ist Israel denn nicht bedroht von möglichen Atomwaffen aus dem Iran? Diese Bedrohung gibt es doch, oder?
Das kommt darauf an, wen Sie fragen. Dann kriegen Sie ganz unterschiedliche Antworten darauf. Und es gibt schöne Darstellungen davon, wie Netanyahu schon vor 40 Jahren gesagt hat, dass Iran jetzt eine Atombombe baut, gleich morgen. Auch 2012 hat er sich vor die UN-Vollversammlung gestellt. Aber lange Rede, kurzer Sinn, es gab, der Iran hat keine Atomwaffen. Punkt. Also kann es auch keine atomare Bedrohung durch den Iran geben. Und der Bau von Atomwaffen ist, dazu braucht der Iran laut amerikanischen Geheimdienst, das gab vor kurzem eine längere Reportage der CNN, braucht laut dem amerikanischen Geheimdiensten der Iran 3 Jahre, um überhaupt eine Atombombe entwickeln zu können. Und sie sagen sogar selber in diesem Bericht, dass der Iran das gar nicht vorhat. Und was man noch mit dazu sagen muss, es gab gerade Verhandlungen zwischen Iran und den USA eben genau über die Wiederaufnahme des Atomabkommens. Am Sonntag, also 2 Tage nachdem die Angriffe stattgefunden haben, des Israels, hätten die Gespräche fortgesetzt werden sollen. Und Israel hat einfach Tatsachen geschaffen. Also es war nicht unmittelbar bedroht. Es gibt eine gewisse Formel, ich glaube die Weber'sche Formel oder Webster-Formel, die sagt, wann ein präventiver Schlag erlaubt wäre, und das, dann muss die Bedrohung unmittelbar und unabwendbar sein und man darf sich mit keinem anderen Mittel mehr zu helfen wissen. Und das ist hier einfach nicht der Fall. Wie gesagt, es gab keine unmittelbare Bedrohung, es gab keine Atomwaffen und man war gerade in Gesprächen, das wieder aufzunehmen.
Bundeskanzler Friedrich Merz hatte erklärt, Israel mache die Drecksarbeit für die westlichen Verbündeten. Hat er damit recht?
Nein, natürlich nicht. Also das ist doch einfach unglaublich. Also dass die Politik bzw. Friedrich Merz das Völkerrecht dermaßen mit Füßen tritt und dass auch alle anderen, die jetzt in diese Diskussion einstimmen und sagen, naja, dann nennen wir es halt nicht Drecksarbeit, aber es ist doch toll, dass sie es für uns tun. Dort sterben Menschen. Dort sterben unschuldige Menschen und halt auch in Israel. Es ist ja nicht so, dass alle, die sich denken, ach naja, sind ja nur ein paar Iraner und damit einen rassistischen Diskurs befeuern, wirklich unerträglich ist, nicht nur eigentlich. Dort sterben einfach Menschen. Und es ist wirklich absurd, da von Drecksarbeit zu sprechen. Das ist dermaßen perfide und menschenverachtend, dass er eigentlich dringend aus der CDU austreten sollte. Also wenn sich da noch irgendjemand christlich schimpft oder dass er vielleicht, weiß ich nicht, dass die Mitglieder ihn vielleicht ausschließen oder so. Also ich finde es richtig, ich finde es dermaßen unsäglich. Und auch der ehemalige Außenminister Gabriel hat sich dazu geäußert und hat wiederum gesagt, naja, das ist so typisch deutsch, dass wir jetzt darüber reden, ob man das jetzt Drecksarbeit nennen darf oder nicht. Also es ist wirklich schlimm. Wir sprechen hier von einem Krieg und es ist ein Angriffskrieg, vollkommen unprovoziert. Und wenn das von einem anderen Land ausgegangen wäre, beziehungsweise geht es ja aus, im Fall von Russland, nicht auszudenken, wie dann die Reaktion wäre. Aber es ist ja ein vermeintlich Verbündeter. Also dieser Doppelstandard ist wirklich regelrecht pervers. Also und es ist absolut unmenschlich, so zu sprechen.
Stichwort nicht provoziert. Jetzt muss man ja sagen, trotzdem entwickelt der Iran ja das Atomprogramm allen Anschein nach immer weiter fort. Und die Verhandlungen haben ja jetzt bisher über die Jahre auch nicht zum Ende des Atomprogramms geführt.
Ja, aber man muss dazu sagen, also jedes Land der Welt hat das Recht auf eine zivile Atomnutzung. Ich will den Iran auf gar keinen Fall im Schutz nehmen, aber deswegen gibt es ja die Verhandlungen mit der IAEA, also mit der Internationalen Atomenergiebehörde. Und ja, auch die diese Behörde hat in ihrem letzten aktuellen Bericht auch gesagt, so, naja, Iran ist da nicht ehrlich, was sie dort treiben, also wie viel Uran sie denn anreichern. Sie sind jetzt, und wir brauchen jetzt auch nicht über Zahlen reden, aber es gibt diese unmittelbare Bedrohung nicht, beziehungsweise, wie gesagt, hat der Iran das Recht, Atomkraft zivil zu nutzen. Und ich würde mir auch in der Diskussion wirklich wünschen, dass auch nebenbei mal wenigstens im Nebensatz fällt, dass Israel Atomwaffen hat, sich niemals der Atomenergiebehörde unterworfen hat und auch niemals dem Nichtverbreitungsvertrag beigetreten ist. Also wenn eine Bedrohung ausgeht, wenn ein Land Atomwaffen im Nahen Osten hat, dann ist das Israel.
Anders als der Iran unterstützt Israel, aber nicht die Hamas, nicht die Hisbollah etc. Angesichts dieser Unterstützung vom Iran, von der Hamas, der Hisbollah, wäre da nicht ein Regimewechsel, von dem ja immer wieder die Rede ist, auch für die Bevölkerung im Iran, die unterdrückt wird, wäre ein solcher Regimewechsel herbeigebombt durch Israel nicht tatsächlich etwas, über das man sich dann letztlich doch freuen könnte?
Diese Frage will ich gar nicht beantworten. Also es ist maximal völkerrechtswidrig. Die Menschen im Iran haben eigenes Recht darüber zu entscheiden. Und wenn der Weg zu einer vermeintlich besseren Welt darin besteht, dass wir erstmal alle Herrscher, die uns nicht passen, wegbomben, also wo landen wir denn dann? Wir haben das gleiche ja in Libyen gesehen, wir haben das im Irak gesehen, dann wurde immer gesagt, so, ah ja, das sind ja Diktatoren, das ist ja okay, wenn wir die mal eben umbringen und nebenbei sterben 100.000 unbeteiligte Zivilisten. Also was soll denn daraus werden? Das ist doch keine ordentliche Diskussionsgrundlage. Und noch ein Satz zu den Angriffen Israels auf die iranischen Nuklearanlagen. Das geht hier um Nuklearanlagen. Da liegen Atomen, also da wird einfach Uran angereichert. Und da sind Reaktoren, dort liegt atomares Material. Wenn diese Anlagen bombardiert werden und die IAEA ja praktisch schon sich freut, dass da gerade noch keine Strahlung ausgetreten ist, dann frage ich mich wirklich, wo wir sind. Und wenn dabei dann auch noch von Drecksarbeit gesprochen wird, ja, am Ende wird auch Israel atomar verseucht sein, wenn sie das schaffen, dort also dann wirklich die Lagerstätten zu zerstören.
Dass der Angriff Israels auf den Iran völkerrechtswidrig ist, da sind sich ja die allermeisten Expertinnen einig. Sie haben es immer wieder angesprochen, dass ein Angriff auf Israel nicht unmittelbar bevorstand wohl. Was folgt denn daraus, dass es trotzdem gemacht wird und auch noch unterstützende Worte unter anderem von Bundeskanzler Merz kommen?
Naja, also erstmal folgt daraus, dass weiterhin Menschen im Iran und eben im Gegenzug auch in Israel sterben. Daraus folgt, dass das Völkerrecht immer weiter erodiert. und dass ich bitte von Friedrich Merz oder der gesamten Regierung, die das jetzt unterstützt, nie wieder hören möchte, dass sich Land XY nicht in die internationale regelbasierte Ordnung hält oder dass man die ja so hochhält, weil mit der Unterstützung und dem Leugnen, dass es sich um Angriffskrieg handelt, ist einfach jedes Argument oder jeder Bezug auf das internationale Recht hinfällig. Also das muss man sich ja auch mal vor Augen führen. Und auf der anderen Seite, ja, wie gesagt, wenn man sich vorstellt, dass es andersrum gelaufen wäre, wären die Reaktionen definitiv andere gewesen. Genau.
Das Bündnis Aktion Aufschrei Stopp den Waffenhandel fordert nun den Stopp von Rüstungsexporten nach Israel. Jetzt schickt Deutschland ja in alle möglichen Länder Waffen. Ist es angesichts der deutschen Geschichte im Fall von Israel nicht noch am besten nachvollziehbar, dass es Waffen aus Deutschland erhält?
Naja, der Grundsatz bei Waffenexporten, also wenn es nach uns ginge, würde es einfach gar keine Waffen mehr in der Welt geben, mal davon abgesehen, jedenfalls nicht das Militär. Aber Waffen dürfen, wenn dann zum Zweck der Selbstverteidigung, eingesetzt werden. Und wir appellieren an die Bundesregierung seit Beginn des Gaza-Krieges, die Waffenexporte einzustellen, die in Gaza eingesetzt werden könnten. Das gebieten die europäischen Regeln, das gebietet der internationale Waffenhandelsvertrag, dass diese Waffen dann nicht geliefert werden können. Und es war ja bis zu dem Angriff von Iran war immer die Rede davon, ja, aber Israel muss sich ja selbst verteidigen. Und da gibt es auch bei uns Stimmen, die dann sagen, ja, okay, aber eben bestimmte Waffenarten und zum Beispiel...
I'm
before stopping the interview, there was a problem with the website, with the server. Now we will move to something I wrote by myself, which is a story. You will listen about it, because, you know, the nuclear war usually is expected, and now since the tension in the Middle East is very, very high, and each side, Israel, they have nuclear weapons, and we are not sure if Iran it has it or not. But sometimes when you sit and think, we will say, sometimes for me, I think, what will happen if there is a nuclear war? So I was thinking of this story, which I developed by myself. So let's listen to my story. Yeah. So let's start. There are stories we tell, and the stories we try to forget. This one we must remember before it becomes our reality. Let me take you to a world not so different from our own. It's the year 2042, which is, let's say, almost 20 years from now, almost. Just close your eyes and imagine with me. Children are playing in schoolyards. People rush to work. Nations are uneasy. Yes, but the world continues spinning. Above the planet, satellites glide silently, watching, listening. And beneath the surface of calm weapons lie sleeping, waiting for orders that we pray never come. They are called nuclear weapons, missiles powerful enough to destroy entire cities in seconds. We were told they exist to keep peace, mutually assured destruction, a threat so final. It supposedly prevents war, but peace built on fear is not peace at all. It began on a cold night at 3:17 a.m. A radar station in Alaska detects something, a missile headed west. Moments later, another launches in response. Then another, then 20. Red phones are picked up. Warnings are shouted. Leaders hesitate, then press the buttons. In less than 10 minutes, the unthinkable becomes real. Missiles fly through the sky like angry stars. Explosions erupt over cities. Bright, blinding fireballs. Millions vanish in an instant, not even time to scream. New York, Moscow, Paris, Tehran, Tokyo, entire civilization wiped from the map. Hospitals destroyed, power grids gone, communications fall silent, but the fire was just the beginning. What follows is the slow death. They called it nuclear winter. The clouds from hundreds of nuclear explosions rise into the stratosphere, thick with soot and ash. They spread around the globe, blocking the sun. Temperature drops, crops fail, rain turns acidic, darkness lingers for years. The survivors live underground, scavenging, shivering, starving. The lucky ones had bunkers. The rest faced disease, radiation, and hunger. A child born after the war would never know summer, never see blue sky, only shadows. It didn't begin with missiles. It began with a bride, with fear, with mistrust. It began with nation pointing fingers instead of offering hands, with stockpiles growing and diplomacy shrinking. It began when we started believing that having the power to destroy the world gave us the right to control it. But this story hasn't happened yet, not fully. The missiles are still in their silos. The codes are still locked away. We are still here, alive, capable, responsible. The world's nuclear arsenals today is estimated at around 13,000 warheads. A single one can destroy a city. Just 100 detonation could trigger a nuclear winter, leading to global famine. And yet, the race continues. More weapons, more testing, more threats. Why? Some says it deterrence, others politics. But one thing is certain, a nuclear war can never be won and must never be fought. History has shown us destruction, but it has also shown us the power of resistance and redemption. After the bombing of Hiroshima and Nagasaki, survivors called Hibakusha spent their lives telling the world what they saw. Their skin melted, their cities burned, and yet they spoke not to seek revenge, but to prevent repetition. Treaties were signed, some warheads dismantled, tensions cooled for a while, but memory fades fast in a world of destruction. Today, a new generation must rise, one that chooses dialogue over destruction, disarmament over deterrence, and peace over pride. This is a warning, but it can also be a choice. So let us write a different ending. The future is not a place we are going, it's something we are building with every decision we make today. Let us build a future where the sky remains blue and the only bombs children know are the ones made of laughter and water in summertime. So I hope this story is inspiring, that we can do something that affects the politicians who are insisting on solving their problems with missiles. And I think I spoke about all the things that comes to my mind this week, so we will listen to some music.
Carousel, so many faces going in and out. That's the night, the shadows dancing as the city's asleep. I pull the shades and pull you closer to me. This love gets harder when the day starts to breathe. You and me. Put it all behind me.
remember us alone, tasting you like alcohol. I know medicine in 34. Watch you close that yellow door and go. I should have said turn around.
Aktuell Today, and as I mentioned it before, we should all think of how to stop war everywhere. Have a nice evening.